Ich würde gerne zunächst blicken auf dieses Projekt und die Entstehung des Projektes. Es ist ja ein Langzeitprojekt, das auch noch nicht abgeschlossen ist. Ja, was ist deine Idee dahinter gewesen? Wie lange läuft es und ja, an welche Orte bist du gegangen? Willst du auch noch gehen?
Die ersten Reisen nach Osteuropa, die habe ich ja schon 2018 absolviert und habe davor schon eine ganze Weile Drag Queens in Deutschland fotografiert, also auch in Leipzig, wo ich ja herkomme, eine ganze Weile einen Drag-Künstler begleitet. Und wie du ja schon eingangs gesagt hast, ist ja bei uns in Westeuropa sind Drag Queens doch schon mehr und mehr Mainstream angekommen und nicht mehr so versteckt im Untergrund als Teil homosexueller Subkultur. Und jetzt hatte ich einen Drag-Künstler in Leipzig, den ich da begleitet habe. Und mit ihm habe ich eine Erfahrung gemacht. Das war so ein Schlüsselerlebnis jetzt auch für das gesamte Projekt. Wir waren einmal durch die Innenstadt Leipzigs unterwegs, also eher in voller Drag-Montur. Und die Reaktion der Leute war für mich eigentlich gar nicht so, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Die Leute waren sehr offen und sehr neugierig, wollten Selfies machen und haben auch sehr neugierig Fragen gestellt, ne? Zum Make-up und zum Outfit. Und da habe ich mir schon gesagt, Mensch, dieser junge Mann, der im Prinzip diese Drag-Figur verkörpert, der kann das hier in Deutschland recht frei ausleben. Ne? Der wird unterstützt von seitens der Familie, der Freunde, der Arbeitskollegen. Und da war bei mir die Frage oder kam in mir die Frage auf, ja, wie ist das eigentlich für Menschen in Ländern, wo die queere Szene nicht so offen und frei leben kann, wie wir es hier in Deutschland zum Beispiel haben. Und da lag die Idee, weil ich auch einige Leute in Osteuropa kenne, sehr nahe, nach Osteuropa zu gehen und dort die Drag-Queen-Szene zu dokumentieren, weil ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch überhaupt nichts wusste über die Drag-Queen-Szene in Osteuropa.
Und mit welchen Mitteln dokumentierst du? Also du fotografierst ja zum einen, da wirst du ja auch heute zum Beispiel in Weimar einige deiner Fotografien vorstellen. Du setzt aber auch noch andere Mittel ein.
Genau, also grundsätzlich fotografiere ich jetzt rein analog, also mit noch richtig auf Film. Das heißt, ich sehe vor Ort ja noch gar nicht die Ergebnisse. Ich muss die Filme erst mit nach Hause nehmen, muss sie dann hier entwickeln und bekomme dann erst die Ergebnisse zu Gesicht. Das ist eben die große Leidenschaft, die ich mit der Fotografie verbinde. Und aus dem Projekt selbst entsteht jetzt auch noch ein Dokumentarfilmprojekt, wo wir jetzt schon in die Planung gegangen sind.
Du hast mir ja im Vorfeld auch ein paar Ausschnitte geschickt, Aufnahmen, die du gemacht hast, eben auch für diesen Dokumentarfilm, wo du in Warschau eben auch Drag Queens getroffen hast, die begleitet hast, genau auch Gespräche mit denen geführt hast. Und ich würde gerne mal hier so eine Aussage einer Drag Queen, die du getroffen hast, einspielen. Ja.
Mit meiner Freundin Marelka, sein richtiger Name war Zbyszczyk, bin ich in Richtung eines Modesalons für Damen gegangen. Gegenüber war damals eine Schwulenkneipe. Da stand natürlich kein Gay-Coffee-Schild oder ähnliches. Aber wir haben uns dort getroffen. Damals dachte auch niemand daran, dass der Regenbogen unser Symbol wird. Früher war das einfach ein Symbol des Friedens. Da war diese Schaufensterpuppe mit einem eleganten Rock. Sehr elegant und mit Glitter. Ich sagte zu Marelka, lass uns reingehen und fragen, ob man das kaufen kann. Eine der Frauen dort sagte, ja, natürlich. Und dann habe ich gefragt, ob ich den Rock anprobieren darf. Die Verkäuferin hat mir geantwortet, ja, warum nicht? Und ich werde nie vergessen, wie ich mit diesem Rock in die Umkleide gegangen bin. Die anderen Frauen im Laden hatten große Augen gemacht und wussten überhaupt nicht, was los ist. Alle haben mich angestarrt und die Verkäuferin hat mich gefragt, Warum haben Sie eben diesen Rock angezogen? Ich habe einfach gesagt, dass ich eine Schwester hätte, die Basketball spielt und zum Silvesterabend will. Und dass sie ungefähr so groß sei wie ich. Und keine Zeit hatte, das Kleid selbst anzuprobieren, weil sie bei einem Basketballspiel ist.
Das ist also hier ein Ausschnitt aus einem Gespräch gewesen, was du geführt hast mit einer Drag Queen in Polen nämlich. Und ja, das sind so die Eindrücke von den Anfängen von Drag vielleicht. Mich würde interessieren, Sebastian Franke, ja, wie würdest du das beschreiben? Wie hat sich das vielleicht in den letzten Jahren auch entwickelt, wie Gesellschaft Drag wahrnimmt und wie Drag auch rezipiert wird? Wenn man jetzt auf den osteuropäischen Kontext schaut.
Ja, also wir haben ja eben gerade Luna gehört. Das ist eine 82-jährige Drag Queen aus Warschau. Also Andre ist der richtige Name. Und Andre ist deswegen für das Projekt auch ein wichtiger Bestandteil, weil er eben sehr viel aus der Zeit erzählen kann, noch bevor der eiserne Vorhang fiel. Zu dem Zeitpunkt wurde queeres Leben ja im gesamten Ostblock ja kaum öffentlich wahrgenommen oder gab keine Dokumentation und es gab auch keine wissenschaftliche Auseinandersetzung, so dass man heute einfach auf Zeitzeugen von damals angewiesen ist. Und André, der hat da natürlich eine ganze Menge an Geschichten zu erzählen und das hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahre doch um einiges gewandelt, obwohl jetzt die queere Bewegung jetzt nicht zu vergleichen ist mit der schwulen Bewegung in den USA zum Beispiel oder in Westdeutschland. Die schwule Frage in Osteuropa, die kam erst so Anfang der 2000er so richtig auch in den öffentlichen Fokus und zwar mit den zunächst erstmal mit den Verboten der ersten Gay Prides in Osteuropa. Da kam diese Frage so ein bisschen in den Fokus der Medien und dann später auch die ersten Ausschreitungen, als die ersten Paraden stattfanden. Und das war so der Zeitpunkt, wo die schwule Frage dann auch politisch wurde, ne? Also recht spät dann erst. Ist natürlich bis heute auch noch ein sehr aktuelles Thema, gerade in Polen, wenn wir jetzt Luna, also André, gehört haben. Und zwar dahingehend, weil das Thema dann auch gerade in Polen jetzt von der amtierenden Regierung ausgeschlachtet und auch so ein bisschen für eigene Zwecke missbraucht wird. Also 2015 zum Beispiel zu den letzten Parlamentswahlen in Polen waren es noch Flüchtlinge, Muslime, die so ein bisschen Wahlkampfthema waren. Und als die Flüchtlingsströme zurückgegangen sind, hat man jetzt als neues politisches Thema im Prinzip so die queere Community gefunden. Und da gibt es schon Fortschritte. Also man kann nicht sagen, dass jetzt alles so sehr negativ ist es. Man sieht in einigen Ländern, dass es da Fortschritte gab, natürlich auch teilweise auf seitens oder aufgrund des Drucks seitens der EU. Aber auch in anderen Ländern kann man sagen, dass signifikant so die Zustimmung für queere Lebensformen doch zugenommen hat. Aber es gibt auch Länder wie jetzt zum Beispiel Polen, Ungarn oder Russland oder Serbien, wo die Situation bis heute noch, ja, sehr, sehr arg ist und wo es gerade für die queere Community noch einiges zu tun gibt. Ne?
Mich würde auch interessieren, also wenn man jetzt blickt eben auch auf Form auch von teilweise Rechten von queeren Menschen, LGBTIQ, die da auch irgendwie vielleicht noch stärker auch auf so einer gesetzlichen Ebene vielleicht auch eingeschränkt sind oder es weniger Freiheiten gibt. Wie wird denn darauf oder auch auf so einen Clash gegen eine queere Szene, wie wird darauf reagiert aus so einer Szene? Und da fände ich es auch total spannend. Du bist ja jetzt auch an verschiedensten Orten gewesen oder genau, wie auch vielleicht queere Szene dort in osteuropäischen Ländern so miteinander vernetzt ist, auch eine Drag-Szene vielleicht auch über Landesgrenzen miteinander vernetzt ist.
Heute durch die sozialen Netzwerke, durch das Internet, das war auch nochmal so ein großer Schritt für die queere Community in Osteuropa, ist es natürlich um vieles einfacher. Und sogar das Fotoprojekt jetzt hat so ein bisschen mit dazu beitragen können, dass sich die Leute vernetzen konnten. Also einige Drag Queens haben dann natürlich gesehen, wer wurde da auch fotografiert im Rahmen des Projekts. Und dann hat zum Beispiel eine Drag Queen aus Polen den Kontakt gesucht zu einer anderen Drag Queen aus der Ukraine, die ich auch fotografiert habe. Oder eine deutsche Drag Queen, die ich fotografiert habe, ist in Kontakt gekommen mit einer Drag Queen aus Serbien. Und Da macht uns natürlich das Internet und die sozialen Netzwerke da vieles sehr einfach. Und ist natürlich ein wichtiges Werkzeug auch für die Queens, nicht nur um sich zu präsentieren, sondern auch um sich zu vernetzen und auch anderen jungen Menschen im osteuropäischen Raum so eine Vorbildfunktion zu sein, um zu zeigen, jawohl, so wie ihr seid, seid ihr genau richtig. Ne? Und von daher spielen die sozialen Netzwerke natürlich eine absolut wichtige Rolle auch.
Ich würde gerne nochmal einen ganz kurzen Einspieler auch hier einspielen, auch von Luna aus Warschau. Genau, wir hören einfach mal rein, lasst uns überraschen.
Ja.
Wir haben uns privat getroffen. Wir waren nur zu sechst oder neunt. Wir haben uns nicht Drag genannt. Wir haben nie behauptet, dass so etwas jemals existieren würde. Und dass es auf der ganzen Welt so bezeichnet werden würde. Wir können in diesem Fall nicht mehr nur über Europa sprechen. Dieser moderne Drag-Trend ist global.
Ja, ich finde es spannend, was Luna hier auch so erzählt, was ja auch nochmal aufmacht, da gibt es halt einmal so diese Erfahrungen davon, irgendwie von der Zeit, wo es Drag irgendwie die Bezeichnung vielleicht auch noch gar nicht gab und mittlerweile ist es halt wirklich so ein Trend, es gibt irgendwie so TV-Shows und so und es wird auch kommerzialisiert, es wird vermarktet. Wie nimmst du die Diskussion innerhalb von so einer Drag-Queen-Szene auch in Osteuropa wahr, wie das beurteilt wird, dass eben Drag auch zu so einer Art Trend avanciert ist?
Also die osteuropäische Drag-Szene beobachtet natürlich ganz, ganz genau auch so Entwicklungen aus einer westlichen Gegend, zum Beispiel die US-amerikanische Reality-Show RuPaul's Drag Race, also die Suche nach dem nächsten Drag-Superstar, die findet natürlich auch Anklang in Osteuropa und beeinflusst dort auch viele junge Menschen. Aber in Osteuropa ist es dann so, dass die Leute das zwar sehen und teilweise auch davon beeinflusst sind, aber sagen, okay, das ist RuPaul oder das ist ein Trend, aber wir möchten hier innerhalb der Drag-Community unser eigenes Ding machen. Wir müssen halt schauen, was können wir dem Publikum hier bieten und da müssen wir eigene kreative Ideen mit reinbringen, um hier das Publikum vor Ort in unserem Land auch zu überzeugen und nicht einfach nur einen Trend aus dem Westen kopieren. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig, dass auch so die eigene Kultur so ein bisschen mit in diese osteuropäische Drag-Kultur einfließt. Und das finde ich ja auch gerade das Spannende, dass das nicht alles so eine uniforme Geschichte ist, sondern dass egal in welches Land, ich war ja in sechs verschiedenen Ländern, dass dort überall auch so ein bisschen die landestypischen Bräuche und Sitten in die Darstellung von Drag mit einfließen. Ne? Also das kann auf in Form der Bühnenperformance passieren oder auch in Form des Outfits. Ne? So hat man da auch nochmal sehr regionale Unterschiede in der Art und Weise, wie Drag in Osteuropa gelebt und dargestellt wird.